Wir wollen heute Abend noch einmal Gottes Wort in der Apostelgeschichte aufschlagen. Bevor wir den zweiten Teil von Kapitel 4 lesen, möchte ich noch einen Vers aus dem ersten Korintherbrief voranschicken. 1. Korinther 3. Vers 16. Da wird zu der Versammlung von Korinth gesagt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann Apostelgeschichte 4. Wir lesen ab Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast: Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu Füßen der Apostel nieder. Soweit Gottes Wort heute Abend. Ihr lieben Geschwister, wir haben heute wieder einen einleitenden Vers aus dem 1. Korintherbrief gelesen und dann einen Einblick nehmen dürfen in das Gemeinschaftsleben der ersten Christen, so in der Frische der Pfingstzeit. Der 1. Korintherbrief ist natürlich eine ganze Weile später geschrieben worden, aber wenn wir das mit heutigen Situationen vergleichen, relativiert sich ja diese Zeit. Dann waren sie in dieser Hinsicht noch recht nah an den Zeiten des Ursprungs. Und doch musste Paulus dieser Versammlung in Korinth sagen: Oder wisst ihr nicht? Wieder die Frage: Habt ihr elementares Glaubenswissen verloren? Dass der Geist Gottes in der Versammlung des lebendigen Gottes im Hause Gottes wohnt Und wo der Geist Gottes wohnt, will er entsprechend wirken. Zur Ehre Gottes, zur Auferbauung der Versammlung. Da will er geistliche Ordnung schenken. Paulus formuliert das später mal bei Timotheus, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause des lebendigen Gottes. Da, wo Menschen sind, Erlöste des Herrn, in der Gegenwart Gottes, wo sozusagen das Wort Gottes und die Anrechte seiner heiligen Person Gültigkeit haben soll, er legt die Hausordnung fest. Und das soll unsere Heimat sein, ihr Lieben, dass wir die Luft des Hauses Gottes atmen und den Geist der Heiligkeit wirklich übernehmen. Deinem Hause gebührt Heiligkeit. Wenn wir dann einmal in die Realität dieser Korinther hineinschauen, Lieben, dann schmerzt es, wenn wir einfach mal aufzählen müssten, was Paulus da bemängeln muss. Bis zur Duldung schlimmster Sünden. Streit wiedereinander, Rechtshändel. Favoritenstreite, der eine hatte den Favoriten, der andere jenen. Ich bin das, ich bin das. Lieben, da war das Wirken des Geistes Gottes kaum noch spürbar. Und das ist eine Realität gewesen. Und die Frage ist, wie das heute aussieht im Hause Gottes. Und dann dürfen wir zurückschauen in die Zeit des Anfangs, ihr Lieben. Das ist wieder eine Wohltat, wenn wir mit wenigen Worten, aber ergreifenden Worten Gottes beschrieben finden, wie man in der Zeit des Anfangs miteinander gelebt hat, wie man miteinander umgegangen ist, wie die Gesinnungen waren, die Einstellung der Gläubigen, wie ein Leben gelebt wurde, ein Gemeinschaftsleben, was wirklich zur Ehre des Herrn war. Wir wollen wieder versuchen, einige Merkmale dieses Gemeinschaftslebens herauszuarbeiten aus Gottes Wort. Vielleicht mal die Ausgangssituation. Eben, da sind jetzt Petrus und Johannes im Gefängnis gewesen, ne? Und haben Druck gespürt. Das war kein Zuckerschlecken, wenn man da im Gefängnis war. Wir wissen, wie das später bei Paulus und Silas war. Wir wissen, was sie sich haben anhören müssen. Und sie wussten ja noch genau, was der Herr Jesus ihnen gesagt hatte, unmittelbar vor dem Weggehen. Sie werden sogar glauben, einen Gottesdienst zu üben, wenn sie euch das Leben nehmen. Es wird euch nicht anders geben als mir. Und der Jesus hat den Druck, die Feindschaft dieses todorthodoxen jüdischen Systems erlebt. Das hatten sie auch gerade ganz handfest erlebt. Ich vermute, ihr lieben Geschwister, das jüdische System hatte geglaubt, wenn wir diesen Jesus von Nazareth gekreuzigt haben, hört die Bewegung von alleine auf. Da haben sie sich an Gott verrechnet. Und haben sie an dem Auferstandenen verrechnet, an meinem und deinem Herrn und Heiland. Der auferstanden ist, ihr Lieben, und dann hat er als der Auferstandene uns eine Botschaft hinterlassen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende auch ich euch. Das war ein persönlicher und ein gemeinschaftlicher Auftrag. Und dann hat er auch seinen Jüngern damals schon gesagt, was für ihn eine gelebte Glaubensgemeinschaft, was er erwartet bei denen, die seine Jünger sind, die bei ihm gelernt haben. Und jetzt sind diese beiden aus dem Gefängnis entlassen worden. Wir haben diesen Druck gehört, das Verbot. Und die Frage ist jetzt, ihr Lieben, wo sind sie dann hingegangen? Mal kurz eine persönliche Frage. Wenn du entlassen worden wärst unter solchen Umständen aus dem Gefängnis, wo wärst du dann zuerst hingegangen? Ich kann euch schon sagen, wo ich zuerst hingegangen wäre. Zu meiner Frau. Nach Hause, wie man so schön sagt. Weil ich gewusst hätte, in welch einer Not die zu Hause gewesen wären, mich im Gefängnis zu wissen. Aber Lieben, der Petrus war zwar auch verheiratet, wir wissen nicht, wo seine Frau war, aber die sind nicht nach Hause gegangen. Die sind in ein anderes Zuhause gegangen. Dann steht in Gottes Wort, dann kamen sie zu den Ihren. Das war der erste Weg. Die Gefängnistore öffneten sich. Und das erste Ziel war, zu den Ihren zu kommen. Eine sehr merkwürdige, aber eindrückliche Formulierung. Ich erinnere mich noch gerne an meine Jugendzeit. Mein Vater war als Evangelist oft unterwegs. Wir waren allein zu Hause. Und wenn er da mal in Nachbarversammlungen an Sonntagen war, dann hat uns mitunter mitgenommen. Uns Kinder und meine Mutter. Dann fiel ein kurzer Satz, den habe ich mehrfach von ihm gehört. Ich habe den Meinigen mitgebracht. Ist nicht das edelste Deutsch. Aber ich schätze bis zum heutigen Tag diese Formulierung. Ich habe die Meinigen mitgebracht, die einfach zu mir gehören. Diese selbstverständliche Innigkeit, das sind die Meinigen, die gehören mir. Und hier steht, sie kamen zu den Ihren. Das heißt, wir gewinnen einen Eindruck, ihr lieben Geschwister, in welchen Kategorien hier Gemeinschaftsleben gedacht, empfunden und gelebt wurde. Die Mitgläubigen, das waren die Ihren, die gehörten einfach elementar zusammen. Wer waren das denn, diese Ihren? Eben, das waren genau solche, die der Jesus in Johannes 13 die Seinen nennt. Wieder so ein schöner Ausdruck. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende, bis aufs Äußerste. Eben das Maß dieser Liebe können wir nicht ermessen. Ein Indikator, ein Erkennungszeichen ist, wie groß diese Liebe war, dass sie für mich, für dich ans Kreuz ging. Wenn der Paulus nach seinem Leben gefragt wurde, ja, ich lebe aus Glauben. Gut, manche leben aus Glauben, ne? So oder so. Nein, durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Heute Morgen haben wir das Kollektive gesehen, der uns geliebt hat. Ihr Lieben, das sind die vielen Einzelnen, die sagen können, wie Paulus, der mich geliebt hat. Aber dann steht da einer neben ihnen, der Bruder, auch aus Gott geboren, durch das Blut des Herrn Jesus erkauft für ihn, mich, uns geliebt. Und die nennt der Jesus die Seinen. Und die Personen, die der Herr Jesus die Seine nennt, die dürfen wir die Unsrigen nennen. Diese Formulierung taucht nochmal am Ende des Titusbriefes auf. Lass die Unsrigen lernen. Dann kommt so eine Lektion, die genannt wird. Eben wieder dieses elementare, innige Zusammengehörigkeitsgefühl der Gläubigen. Das ist das prägende Element der Gemeinschaft, in der sie lebten. Wenn wir mal eine Zusammenfassung sehen über den geistlichen Zustand, das geistliche Leben der ersten Christen, haben wir in der Apostelgeschichte mal mindestens 4 Zusammenfassungen. Ich gehe nur mal zu der allerersten, Kapitel 2, Vers 42. Da sind schon etliche Tausend zum Glauben gekommen. Plus die 120 vom Obersaal. Und dann heißt es einfach als zusammenfassende Feststellung über den geistlichen Zustand der Gläubigen. Eine ganz bunte Schar vom Herkommen her. Reich und arm, intelligent und weniger intelligent. Aus dem kulturellen, geistigen Hintergrund oder aus jenem. Aber sie waren zu dem gemeinsamen Glauben gekommen. Und dann durften sie etwas erleben, was da zusammengefasst wird. Sie verharrten aber, und dann werden die 4 Stücke genannt, in der Lehre der Apostel. Und das war eine Lehre, ihr lieben Geschwister, die direkt 1:1 unfehlbar weiterleitete, was sie von ihrem Meister, dem Sohn Gottes, gehört hatten. Das war ihre Lebensausrichtung, die Lehre der Apostel, Worte des Herrn Jesus. Und der Geist Gottes hatte der Jesus gesagt, wird euch an alles erinnern und euch alles lehren. Deshalb diese irrtumsfreie Wiedergabe dessen, was der Herr gesagt hat, sowohl in Einzelaussagen als auch in den Zusammenhängen. Und was sie da hörten von Christus, ihrem Erlöser, das wollten sie beherzigen, einfach darin leben, wie selbstverständlich. Dann fahren sie auch in der Gemeinschaft. Fahren in der Gemeinschaft. Bleiben Sie einfach drin. Ihr Lieben, was ist das für eine Gemeinschaft? Es gibt in der Welt Interessensgemeinschaften. Der eine hat das Interesse, geht in den Club, der andere das Interesse. Aber das Interesse, was sie zusammengeführt hatte, war einmal das Interesse an einer Person, an der Person ihres Erlösers. Und das war, dass sie diese Gemeinschaft als eine Glaubensgemeinschaft leben durften. Der Glaube hatte sie verbunden. Und weil es eine Glaubensgemeinschaft war an Christus, eine Glaubensgemeinschaft derer, die aus Gott geboren war, war es auch eine elementare Lebensgemeinschaft. Glaubensgemeinschaft, Lebensgemeinschaft. Ihr Lieben, was für eine Lebensgemeinschaft. Wenn später Paulus so ein wenig genauer über die Versammlung belehrt, 1. Korinther 12 sagte, durch einen Geist zu einem Leib getauft. Pfingsten. Der Geist Gottes wohnt in euch, örtlich und insgesamt. Durch einen Geist zu einem Leib getauft. Eben, da waren sie Glieder voneinander. Auch wenn sie die Lehre nicht kannten, lebten sie so, wie es für eine organische Lebensgemeinschaft sich geziemte. Und dann war es eine Familie, eine Gemeinschaft, die aus Gott geborenen, der Kinder Gottes. Eben, die hatten alle Gott als Vater. Und wir hatten uns kurz, glaube ich, heute Nachmittag daran erinnert. Sie kannten die Liebe Gottes, die ausgegossen war in ihren Herzen, die zurückfloss zu Gott als Antwort auf seine Liebe. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und deshalb liebten sie auch alle aus Gott Geborenen. Das ist das Beziehungsgefüge und die Atmosphäre in der Familie Gottes. Das ist eine Lebensgemeinschaft in von Gott geschenkten Beziehungen. Das war diese Gemeinschaft, in der sie einfach verharrten. Mal ein kurzes Wort dazu, ihr lieben Geschwister. Jahrzehnte später oder einige Jahre später hat Paulus den Ephesern einen Brief geschrieben. Und einen Brief enormer geistlicher Höhe, wo den Ratschluss Gottes im Blick auf Christus und die Versammlung entfaltet hat, in einer wunderbaren, herzergreifenden Weise. Und dann kommt er im zweiten Teil dieses Briefes zu gewissen Ermahnungen, dass wir würdig wandeln sollen der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Das heißt, versteht bitte die Höhe eurer Berufung. Als Kinder Gottes, in der Würde der Sohnschaft, als Glieder des Einleibes, Christus als Haupt, eure Berufung. Jetzt lebt bitte in geziemender Würde. Und dann kommt eine Ermahnung, die Einheit des Geistes bewahren im Bande des Friedens. Eben, das geziemt sich, das ist würdig, dass man die Wahrheit des einen Leibes praktisch auslebt. Paulus musste schon einmal sagen, in einem gesunden Organismus gibt es keinen Widerstreit der Organe. Da passt alles zusammen und jeder ist nützlich für das Wohlergehen des Ganzen. Keine Rangstreitigkeiten, nicht wer ist größer, wer ist besser. Jeder hat seinen Platz, ob der groß oder klein ist, ein wichtiges Organ oder wesentlich. Alles ist zu Wohl zusammengefügt und diese Einheit des Geistes bewahren im Bande des Friedens. Das war eine Ermahnung, ihr Lieben. Diese ersten Christen hatten keine Ermahnung nötig, sondern das war eine Zustandsbeschreibung. Keine Aufforderung, sondern eine Beschreibung ihres Zustandes, wie Gott es sah. Solch ein Gemeinschaftsleben sah er. Und dann hat sich das natürlich praktisch geäußert. Das werden wir gleich noch sehen. Liebe Geschwister, es war aber auch noch ein anderer Wesenszug, der diese Gemeinschaft deutlich machte. Es war eine abgesonderte Gemeinschaft von solchen, die zwar in der Welt lebten, aber nicht mehr von der Welt waren. Johannes 17. Und das ist eine Gemeinschaft von solchen, wie der Hebräerbrief dann sagt, die außerhalb des Lagers zu ihm hinausgegangen sind, außerhalb des toten orthodoxen Glaubens des Judentums, wo das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle gemacht worden ist. Da waren sie hinausgegangen und außerhalb des Lagers zu Christus. Liebe Geschwister, das ist ein Weg biblischer Absonderung. Und wir zitieren den Vers auch heute noch in entsprechenden Zusammenhängen. Und es ist gut zu beachten, was biblische Absonderung meint. Das ist kein exklusiver, elitärer Dünkel, der uns diesen Weg gehen lässt. Sondern Absonderung meint einfach in erster Linie hin zu Christus. Zu ihm hinaus. Aber wenn wir zu ihm hinausgehen und bei ihm, nur bei ihm sein wollen, dann löst uns das, dann trennt uns das von allem, was in diese Gemeinschaft, in diese Nähe nicht hineinpasst. Es ist also auch eine Absonderung von. Aber sie ergibt sich aus der Absonderung zu. Das gehört einfach wechselseitig zusammen. Ich möchte da schenken, dass wir diesen Gedanken wahrer biblischer Absonderung kennen, der uns von der Welt trennt, die gegen Christus ist. Und dann zu Christus hinführt. Und wo die Herzen gemeinsam zu Christus hin wollen, erleben sie eine Gemeinschaft untereinander, wo aber Christus der Mittelpunkt ist und bleibt. Das ist christliche Gemeinschaft. Und hier zeigt sich das Zusammengehörigkeitsempfinden wahrer christlicher Gemeinschaft, die hier durch dieses Verhalten zum Ausdruck kommt. Sie ging zu den Ihren. Wohin denn sonst? Eben noch einen Punkt, den brauchtest du damals nicht zu thematisieren. Heute aber, leider. Die hatten keine Adressenprobleme, den Ort zu finden. Sie warten einmütig in der Säulenhalle des Salomo. Die wussten, wo die Gläubigen zusammenkamen. Wo denn heute, ihr Lieben, bei der Zerrissenheit? Das ist ein Versagen, was sie durch die Jahrhunderte gegangen ist. Und doch, ihr lieben Geschwister, bleibt die eine Wahrheit bestehen, hin zu Christus, an diesen einen geistlichen Ort, den der Herr in Matthäus 18, Vers 20 beschrieben hat. Da, wo auch nur zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen oder zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Ihr Lieben, wunderbar illustriert in den Evangelien durch diesen Obersaal, wo der Jesus mit den Seinen in seinem Gastzimmer zusammen sein wollte. Und da hat er die Zeichen seines Todes gegeben. Da hat er Unterweisungen gegeben, Johannes Evangelium. Und da hat er, sehen wir in der Apostelgeschichte zu Anfang, dass die Gläubigen nach der Himmelfahrt des Herrn dort im Gebet verharrten. Es sind Tätigkeiten, die hinweisen auf die drei großen Vorrechte der Zusammenkünfte der Gläubigen. Zusammenkommen, um seinen Tod zu verkündigen, das Brot zu brechen. Zusammenkommen zum Gebet. Zusammenkommen zur Auferbauung, wo der Herr durch sein Wort zu uns reden will. Das ist sein Gastzimmer. Eine wunderbare Illustration, ihr Lieben. Ein großer Obersaal, mit Polstern belegt und fertig zugerüstet für ihn, dass da Wohlbefinden, geistliches Wohlbefinden herrscht. Da stehen auch die Wasserkrüge, die der Herr dann bei der Fußwaschung benutzt hat, wo auch in praktischer Reinheit gelebt wird, in der Gegenwart des Herrn. Wir kommen zu einem zweiten Merkmal. Sie waren freigelassen, kamen zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Das heißt, geistliche Gemeinschaft kennt geistlichen Austausch in den Sachen des Herrn, Angelegenheiten des Herrn. Und jetzt müssen wir mal schauen, ihr lieben Geschwister, einmal, sie kamen und berichteten, aber was hier über die Art des Berichtens geschrieben steht, was die Juden zu ihnen gesagt hatten. Hier steht zum Beispiel nicht, was sie mit ihnen gemacht hatten. Der Druck mit Gefängnis wird hier nicht erwähnt, sondern das, was sie gesagt hatten, das stand hier im Vordergrund. Und was hatten sie gesagt? Sich durchaus nicht mehr im Namen Jesu zu äußern, den Namen Jesu totschweigen, nicht mehr lehren über diese wunderbare Person. Wir merken hier, das Mitteilungsinteresse, der Austausch der Gläubigen in dieser Gemeinschaft wird von den Dingen bestimmt, die den Herrn betreffen, nicht sie selbst. Eben kennen wir solchen Austausch mal ganz einfach gefragt. Das ist in der Apostelgeschichte hier nicht das einzige Mal, dass geistliches Leben auch geistlichen Austausch in den Dingen, in dem Werk des Herrn kennt. Wenn wir mal Kapitel 14 aufschlagen, da kommen Paulus und Barnabas von der Missionsreise gerade zurück. Da lesen wir in Kapitel 14, ziemlich zum Ende, Vers 26, von dort segelten sie ab nach Antiochien, von wo aus sie der Gnade Gottes anbefohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Ihr lieben Geschwister, sie kamen zurück an den Ort, von wo sie aus der Gnade Gottes anbefohlen worden waren. Das heißt, die Versammlung in Antiochien hatte sich eins gemacht mit diesem besonderen Dienst dieser zwei Diener des Herrn. Und dann kamen sie zurück von dieser Missionsreise. Missionsreisen sind Auftragsreisen, ihr lieben Geschwister. Und Auftragsreisen haben ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Auftrag. Und den Auftrag hatten sie erfüllt, das steht hier. Eben das war ihre Verantwortung. Es gab mal einen Mann im Kolosserbrief, der Archippus, war auch ein Diener des Herrn, dem musste der Paulus sagen lassen, Archippus, sieh auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, auf dass du ihn erfüllst. Nicht halb liegen lassen, nicht halbherzig nachgehen, auch nicht irgendwann abbrechen, weil du sagst, das hat ja keinen Zweck, sondern den Dienst, den der Herr dir gegeben hat. Schau nicht auf den Dienst, den der Bruder hat. Erstmal ist das dein Dienst, aber dass du ihn erfüllst, so ausfüllst, wie der Herr ihn dir gegeben hat. Wer bleibt großes Vorbild? Unser Herr. Heute Morgen haben wir gelesen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, und sein Werk vollbringe, sein Werk vollbringe. Und das, was das bedeutet, fasst der Herr Jesus in Johannes 17 in Worte. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Genau dem Willen Gottes des Vaters entsprechend, aber zu seiner Verherrlichung. Und hier wird davon gesprochen, dass sie diesen Dienst erfüllt hatten. Und dann bringen sie die Versammlung zusammen. Jetzt müssen wir mal schauen, reden sie über den Dienst, den sie erfüllt haben? Oder wie formuliert Gottes Wort jetzt? Wir haben da gelesen, als sie die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan hat. Sie geben die Ehre Gott, er war der Handelnde. Aber sie haben in der Spur dieses Auftrags alles getan, was dem Willen Gottes entsprach. Und dann das Ergebnis, den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan. Lies mir nochmal ein zweites Beispiel, das soll dann reichen, aus Kapitel 21. Da lesen wir in Vers 18, am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und so weiter. Eben wieder, was Gott durch ihn getan hatte. Er fühlt sich wie ein Instrument in der Hand Gottes. Und dann erzählt er das, tauscht er das aus, dass sie als Mitarbeiter, Mitbeter Kenntnis hätten, was Gott getan hat. Reaktion, ihr Lieben, sie verherrlichten Gott. Gott wirkt. Gott hat einen Dienst gesegnet. Und dann die Antwort der Brüder, der Ältesten, sie verherrlichten Gott im Blick auf dieses Geschehen. Ihr lieben Geschwister, wie ist unser geistlicher Austausch in den Dingen des Herrn, im Werk des Herrn? Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Wir kriegen alle von Zeit zu Zeit so ein Heftchen, steht Mitteilungen aus dem Werk des Herrn drauf. Ne? Was machen wir da? Mal eben ein bisschen durchblättern. Mal gucken, welche Bildchen drauf sind, ob wir einen erkennen oder so. Ne? Oder Überschrift lesen, dann klappen wir zu. Naja, Mitteilung haben wir so ein bisschen zur Kenntnis genommen. Überflogen. Ne? Oder manchmal kommen ja Geschwister, die Heimaturlaub machen. Und dann berichten sie ein wenig. Oft mit Fotos unterstützt. Sind wir da mehr an den Fotos, den Bildchen interessiert? Oder was der Herr tut, lesen wir diese Mitteilungen, dass wir wissen wollen, was der Herr tut, auch wenn er Menschen, wenn er Diener gebraucht, wo Gegenstand des Gebetes deutlich wird. Dass wir das Werk des Herrn mittragen im Gebet, ihr lieben Geschwister. Und wenn wir sehen, dass der Herr Frucht gegeben hat, sie verherrlichten Gott, für Bitte, Bitten und Flehen mit anschließender Verherrlichung Gottes, wenn ihr Segen gegeben hat, gehört zusammen. Wie ist das, wenn Dienste in der Versammlung geschehen? Teilen wir da auch mit? Sind wir da ein Herz und eine Seele dabei? Es gibt manche Versammlungen, ihr Lieben. Ich will das jetzt nicht konkret anwenden. Da beten Brüder mit Sicherheit zu Hause oder vorher in Gebetsstunden. Das ist sehr gut, dass der einen Boden, einen zubereiteten Nährboden schafft, wo der Same seines Wortes gut hineinfällt, aufgeht und Frucht für Christus, für Gott bringt. Es gibt auch Fälle, bevor dann solche eine Stunde beginnt, ist man erstmal im Zimmer separat und geht auf die Knie, bevor man die Ohren öffnet oder den Mund. Nehmen wir teil, ernsthaft vor Gott teil, an den Belangen seines Werkes, ob in der Mission, ob im Evangelium oder unter den Seinen. Auch da hat der Herr sein Werk. Kennen wir da einen geistlichen Austausch, wo wir teilhaben als Mitarbeiter an der Sache des Herrn. Paulus war immer froh, wenn er Arbeiter fand und da waren noch Mitarbeiter dabei. Möchte der Herr uns da ein wenig nachdenklicher machen, ob wir wirklich geistlichen Austausch in geistlichen Angelegenheiten kennen. Nicht hast du schon gehört, nicht Neuigkeiten abspeisen, sondern mit geistlichem Interesse. Das war hier der Fall. Und dann hören sie, ihr Lieben, was sie zu ihren Brüdern gesagt haben. Schweigt, redet nicht mehr von Christus. Wie geht man jetzt damit um, ihr Lieben? Offensichtlich, ohne großen Austausch, kommen sie zu einer Lösung, was jetzt zu tun ist. Eben für sie war Beten jetzt alternativlos. Da kam nichts anderes in Frage als beten. Die versammelte Schar betet, ihr lieben Geschwister. Ich hörte mal, wie ein Bruder sagt, wenn Probleme auftauchen, egal in welcher Form, in welchem Bereich, erst beten. Erst beten. Der Paulus hatte dem Philemon ja auch mal so ein paar Korrekturen unterzuschieben. Ne? Aber was macht er zuerst? Da schauen wir und werden wir informiert, dass der Paulus erst mal für den Bruder betet, bevor ihm was sagt. Erst für ihn beten und dann mit ihm reden. Und dann sagt er erst etwas, was das Herz öffnet. Nicht lobhudeln, sondern geistlich das Herz öffnen, zugänglich machen, dass die notwendige Botschaft dann in ein geöffnetes, hörbereites Herz hineinkommt. Und dann im zweiten Teil dieses Philemon-Briefes, da nennt er das Thema. Und ich zweifle überhaupt nicht, ihr lieben Geschwister, dass der Philemon mehr getan hat, als Paulus ihm da anbefohlen hat. Möchte der Herr schenken, dass wir diesen Austausch, dieses gemeinsame Interesse an seinem Dienst haben und dass wir da allem voran das Gebet pflegen. Wir lesen dann, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Das macht uns wieder deutlich, welch einen hohen Stellenwert das Gebet auch in der Zeit des Anfangs hatte. Wir haben eben von dieser Zustandsbeschreibung gesprochen, Kapitel 2, Vers 42. Sie verharrten. Worin verharrten die denn noch? Wir haben nur zwei Stücke erstmal genannt. Nein, in den Gebeten verharrten sie auch. Ne? Frage, wie macht man das eigentlich, in Gebeten verharren? Wie hat der Herr Jesus das denn gemacht? Dass er stets Gebet ist, sagt der Psalmist. Kann man stets Gebet sein? Oder der Apostel Paulus. Lest mal den ersten Thessalonicher Brief im ersten Kapitel. Lest mal Philipper 1. Er betet für euch alle Zeit. Wenn du sein Gebetsleben dir anschaust, das mal so ein bisschen verinnerlichst, dann fragst du dich, wann hat der Mann denn eigentlich noch Zeit zum Arbeiten gehabt? Zur Verkündigung. Und wenn du seine Verkündigung siehst, mit welchem Eifer, welcher Hingabe bis in die Nacht, er sagt, Tag und Nacht habe ich euch zu euch geredet, den Ältesten von Ephesus, in Apostelgeschichte 20. Wann hat er denn dann noch Zeit zum Beten gehabt? Er hat Zeit für beides gehabt, für beides. Ich glaube, dass Paulus manche Nachtstunde auch verwandt hat im Gebet. In an Tageszeiten der Dienst anstand. Und da war ein Nachahmer seines großen Meisters, des Herrn Jesus. Wisst ihr, ihr müsst mal so Tagesabläufe von dem Herrn aufspüren, gerade im Markus-Evangelium, wo er als der große Diener beschrieben wird. Es lohnt sich, wie mal so ein Tagesablauf des Herrn aussah. Was macht er dann oft? Da sucht der Petrus den Herrn Jesus morgens, weil wieder Menschen ihn sprechen wollen. Da ist die Sache mit diesem Gelähmten. Dann findet den Herrn Jesus nicht. Und dann kommt er, sagt er, alle suchen dich. Da war der Herr Jesus schon im Gebet gewesen. Als andere noch die Nachtruhe pflichten, war er im Gebet gewesen. Bevor er seine Jünger berief, war er eine Nacht im Gebet. Ich bin stets im Gebet. Und ihr Lieben, wir müssen da nicht Stunden widmen für das Gebet, sondern stets im Gebet sein, kann man auch, ihr Lieben, wenn man die kurzen Stoßgebete kennt. Ich schätze sie zutiefst. Ihr Lieben, wie manches Mal geschieht ein Gebet noch, wenn der Bruder auf der Bank sitzt. Ein Stoß wie Nehemia. Wird mit einem Problem konfrontiert, der König fragt und du musst spontan eine Antwort geben. Hoffentlich ist die Antwort richtig im Willen, im Sinn des Herrn. Was macht ihr dann? dann betet er, um dann die richtige Antwort zu geben. Ihr Lieben, dieses gewohnte Umgehen, und wenn es nur dieser kurze Gedanke ist, Herr, hilf mir, gib mir Weisheit, jetzt das Richtige zu tun, dass die Haltung der Abhängigkeit und des Vertrauens deutlich wird, egal wie lang die Zeit des Gebetes ist, aber dass die Haltung sozusagen ein Ventil, einen Ausdruck findet und wir es in der Abhängigkeit und im Vertrauen vom Herrn tun wollen. Wir brauchen im persönlichen Leben, persönlichen Dienst und im gemeinschaftlichen Glaubensleben brauchen wir das Gebet. Sind wir eigentlich dankbar genug, dass Gott uns die Möglichkeit des Betens geschenkt hat? Wir haben unterschiedliche Bezugspersonen im Gebetsleben. Als Menschen, Geschöpfe, können wir zu Gott, unserem Schöpfer, beten, dem allmächtigen Gott, und wir kleinen, schwachen, unvollkommenen Menschen. Wir können als Kinder Gottes zum Vater bitten, von dem wir wissen, er ist nicht nur der allmächtige Gott, sondern er liebt uns. Er ist an dem Wohl seiner Kinder interessiert. Ist am Wachstum seiner Kinder interessiert. Da dürfen wir als Kinder zum Vater beten, voller Vertrauen. Wir beten als Diener zu unserem Herrn, der Autorität über unser Leben und unseren Dienst hat, der uns beauftragen will, der uns auch zeigen will, was sein Anliegen ist. Der Jesus nennt in Johannes 15 mal die Jünger nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil Freunde wissen, was der Sinn des Herrn ist. Keine sture, unverstandene Arbeit, sondern einsichtig Aufgaben erfüllen, die der Herr, der Autorität und Recht über unser Leben hat, uns geschenkt hat. Da können wir beten, Herr, ihr Lieben, dass wir es so tun, wie er es gedacht hat und mit den Ergebnissen, die er gewollt hat, auch wenn er dich und mich dabei gebraucht, ob größere oder kleinere Aufgaben. Ihr Lieben, beten ist ein unendlicher Vorzug, den wir pflegen dürfen. Und dann sage ich, um das mal ein bisschen vollständig zu machen, im Gebetsleben kennen wir nicht nur das Bitten und Flehen, sondern auch das Danken und Loben. Wir danken für etwas Empfangenes. Wir loben für Vorzüglichkeiten, die wir sehen. Wir danken unserem Herrn, wir loben ihn. Und dann kommt die Krönung von allem, ihr lieben Geschwister. Wir dürfen und können ihn auch anbeten. Das Gebet eine Anbetung wird. Dass wir über die empfangene Gabe, die verlieren wir nicht aus dem Blick, in das Herz des Gebers seine Größe, seine Liebe, sein Wundertun gewinnen und bewundernd dann ihm das sagen, was er selbst und sein Tun für uns bedeutet. Das ist Anbeter und der Vater sucht solche als seine Anbeter. Lass wir den Herrn wirklich bitten, erneut bitten, dass wir mehr Sinn und Bedeutung und Vorrecht des Betens begreifen. Sie lebten hier darin. Und ich sage jetzt noch eins. Dieses Beten war ein Beten im Heiligen Geist oder ein Beten im Namen des Herrn. Diese zwei Formulierungen gibt es ja und sie stehen sich sehr nahe. Lieben, wenn wir im Namen des Herrn bitten, dann haben wir uns gewissermaßen seine Interessen, seinen Willen, seine Absichten zu eigen gemacht und bringen sie vor den Vater. Und zwar im Namen des Herrn Jesus. Und dann will der Vater erhören. Und der Herr sagt uns, das setzt voraus, dass wir in ihm bleiben. Das heißt, in der engsten Gemeinschaft. Um das zu kennen, was er will, dass wir dem Willen des Herrn, den Absichten des Herrn gemäß beten, dann wird diesem Gebet Erhörung geschenkt werden. Und das Beten im Heiligen Geist, Judas redet davon, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Eben das heißt, dass der Geist Gottes uns zum Beten leitet und im Beten. Ich sage jetzt nicht, dass wir der Kontrolle, sondern der geistlichen Leitung des Geistes, des Heiligen Geistes, unterstehen, empfindsam sind, sensibel sind und seiner Weisung, seiner Leitung folgen aus Herzensüberzeugung. Beten im Heiligen Geist. Jetzt müssen wir natürlich schauen, gibt es hier Anhaltspunkte, warum Sie im Heiligen Geist beten? Wir haben eben schon einen gewissermaßen zur Kenntnis genommen. Sie beten für die Wahrung der Interessen des Herrn. Und dann ist hier noch ein Wörtchen. Sie beten einmütig. Einmütig. Einmütigkeit ist schon ein Thema für sich, ne? Da müssen wir gar nicht so weit weggehen. Da sind wir bei den Philippern, über die Paulus sehr, sehr viel Gutes sagen konnte. Aber dann gab es da den einen Punkt, dass die Einmütigkeit fehlte, der Gesinnung Jesu gemäß. Dass wir sein Sinnen kennen und das übernehmen. Ich hörte mal eine schöne Illustration von Einmütigkeit. Häng mal Fahnen, können 10 Fahnen sein, können 100 Fahnen sein, häng die mal in den Wind. Das können große Fahnen sein, das können kleine Fahnen sein, mittlere, so geformt oder so geformt. Genauso wie wir als Menschen, als Gläubige ja auch recht unterschiedlich sind. Aber häng diese Fahnen mal in den Wind. Und der Wind bläst. Was stellt es dann fest? Egal wie groß oder welche Form die haben, die wehen alle in die gleiche Richtung, ihr Lieben. Das ist für mich eine gute Illustration gewesen von Einmütigkeit. Das hat mit Uniformität, mit Glattbügeln von allen Leuten nichts zu tun, sondern das ist eine Gesinnung, eine Haltungsfrage, dass wir die Gesinnung des Herrn kennen, dass wir die geistliche Leitung auch kennen und dann mit einem Sinn den Absichten des Herrn folgen. Auch hier einmütig beten. Es wurde mein Bruder gefragt, seid auch einmütig am Ort. Ja, sagt er, wir ziehen alle an einem Strick. Pause. Jeder an seinem Ende. Wir wissen, was er damit sagen wollte. Leider ist die Einmütigkeit bei uns gestört. Wir reden vielleicht manches Mal drüber, aber sie ist gestört. Ich frage jetzt mal sehr bewusst, gerade in unserer Corona-Zeit, wie steht es mit der Einmütigkeit in der Behandlung geistlicher Fragen, Umgangs mit Problemen, Einmütigkeit? Wir können darin einmütig sein, wenn der Geist Gottes uns bestimmt, wenn die Fahnen wirklich in die gleiche Richtung weisen. Und hier beten sie einmütig. Sie tragen alle gemeinsam intensiv dieses Anliegen mit. Ein typisches Kennzeichen der Anfangszeit. Lies nur mal nach, wie oft in den Anfangskapiteln der Apostelgeschichte von dieser Einmütigkeit die Rede ist. Dann kommt noch ein anderes hinzu. Sie verharrten einmütig in den Gebeten. Das ist in Kapitel 1, können wir das lesen. Da waren sie also nicht nur einmütig im Gebet, sondern sie verharrten darin. Das heißt, sie waren beständig, wie wir das eben versucht haben zu erklären, sie waren beständig in einem Gebetsleben und das war dazu auch noch einmütig. Und dann können wir auch noch Beispiele sehen. Ich denke mal ein bisschen vorauf, Kapitel 12. Als der Petrus im Gefängnis war, von der Versammlung aber geschah ein anhaltendes Gebet. Eben, die hatten Konditionen, lass mich das mal einfach sagen. Da hat keiner auf die Uhr geguckt, jetzt ist 9 Uhr, jetzt müssen wir mal unsere Gebetsstunde aufhören. oder dass die Pausen lang und länger wurden, sondern ein anhaltendes Gebet. Da kann es durchaus Wiederholungen geben, aber sie sollen von Herzen kommen. Von Herzen. Und dann hat Gott geantwortet bei dem Petrus auf wunderbare Weise. Anders durchschlagender, als sie gedacht hatten. Das ist unser Herr. In Apostelgeschichte 20 wird wieder gebetet. Paulus kniet nieder mit den Ältesten. Das heißt, sie beteten in Ehrfurcht. In Ehrfurcht. So können wir sehen, dass gerade die erste Zeit des Christentums vom Gebetsleben geprägt ist. Beten ohne Alternative. Und dann sehen wir weiter, ihr Lieben. Wir müssen mal den Wortlaut ein bisschen untersuchen. Ich will das jetzt nur kurz andeuten. Erst einmal preisen Sie Gott in seinen Anrechten, seiner Ehre. Sie sagen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Das ist das Erste. Sie rühmen also die Allmacht und die Herrscherrechte, die Autorität ihres Gottes. Im Alten Testament wurde oft gebetet, zu dem Gott der Himmel und Erde besitzt. Das heißt, der Verfügungsrecht an seiner Schöpfung hat. Das wird übrigens im tausendjährigen Reich in absoluter Weise durch den Herrn Jesus wahrgenommen. Dass dieses Verfügungsrecht wahrgenommen wird von dem Herrn Jesus, wenn er als Haupt von allem, was im Himmel und auf der Erde ist, hier regieren wird. Und zwar in einer Regierung der Gerechtigkeit und des Friedens. Sie ehren Gott in der Anrede. Eine kleine Aufgabe für zu Hause. Ihr kennt ja den König Josaphat, ne? Der hatte mal eine Delle in seinem geistlichen Leben, da war er so ein bisschen abgedriftet. Aber dann hat der Herr ihn wieder zurechtgebracht. Und aus dem Fehler hat der Mann gelernt. Genau wie übrigens unser Petrus hier. Und dann steht auf einmal eine unheilige Allianz von Feinden vor den Toren Jerusalems. 2. Chroniker 19. Was macht der Mann da? Der spürt seine Hilflosigkeit. Aber er rüstet nicht auf, sondern geht in den Tempel, in das Haus Gottes. Und alle aus Juda, dem Königreich Juda, kamen zu ihm, zum Haus Gottes. Und dann erlebst du eine betende Schar im Tempel von Jerusalem. Der König Josaphat formuliert, aber in Herzensübereinkunft mit den Männern von Juda. Und dass dieses Gebet, müsst ihr euch mal anschauen, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie viele Verse es hat, ob 10, 15 Verse. Die eigentliche Bitte formuliert Josaphat nur in einem Satz. Wie Kinder haben wir keine Kraft, hilf du uns. Und wovon redet er sonst in diesem langen Gebet? Er ehrt erst einmal Gott. Er preist, dass dieser Gott sich ein Volk erwählt hat. Er legt Gott vor, dass dieses Volk doch ihm zur Ehre im Land der Verheißung leben wollte. Und dass jetzt die Gefahr droht, dass Feindschaft von außen sie von den gottgegebenen Rechten und Pflichten abbringen will. Alles Dinge zur Ehre Gottes. Das füllt sein Herz. Und weil ihn das bewegt, kann er dann zu dem Schluss, dem Fazit kommen. Wir können es nicht. Wir sind wie kleine, hilflose Kinder. Aber handle du. Und hat kaum Atem gesagt, steht der Prophet aus und sagt, nicht euer ist der Streit. Und dann merkt dieser Josaphat, wie das Handeln Gottes, das Eingreifen Gottes den vollen Sieg herbeiführt. Nicht du musst kämpfen, das hat Gott gemacht. Was sie tun mussten hinterher, das wollen wir der Vollständigkeit halber auch sagen. Sie mussten nur Beute machen und sind dann zurück in das Lobetal, haben Gott gepriesen und dann in sein Haus und dort im Hause Gottes Lobpreis gebracht. Eben das ist Beten voller Vertrauen. im Bewusstsein eigener Ohnmacht, aber wenn wir ihn ehren und dann unsere Anliegen vor diesem Gott ausbreiten. Dann die Selbstlosigkeit, in der sie beten, Herr, sieh an ihre Drohungen. Da geht es wieder um ihren Dienst. Sieh an ihre Drohungen. Die wollen uns an dem Dienst hindern, den du ja gegeben hast. Und gib uns Freimütigkeit zu reden und Zeichen und Wunder zu tun. Die legen ihm nicht die Gefahr vor, beschütze uns, das formulieren sie nicht, sondern wiederum nur die Sache des Herrn, beten im Heiligen Geist. Und dann haben sie ein wunderbares Zeugnis über den Herrn Jesus, dein Knecht. Und sie wollten auch Knechte des Herrn sein, Knechte des Höchsten. Und dann erleben sie die Antwort Gottes durch das Wirken des Geistes. Die Stätte bewegt sich und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Lieber, eine bessere Gebetserhörung konnte es nicht geben. Die Stätte bewegt sich, für sie spürbar, hier handelt Gott. Und sie haben das nur gemerkt. Dann wurden sie alle mit Heiligem Geist erfüllt. Liebe Geschwister, ich würde mir das mal so gerne vorstellen. Ich begrenze das mal auf die Gläubigen, die hier im Lokal sind. Alle mit Heiligem Geist erfüllt, von sich selbst entleert. Alle miteinander die ganze Kraft des Geistes Gottes ausgefüllt, bereit zum Dienen, zum Zeugen für den Herrn Jesus. Was wir das für eine Erfahrung. Beten wir denn wenigstens darum, dass wir mehr und mehr die Wirksamkeit des Geistes auch miteinander erleben. Die Haltung, die Sie hier vor Gott einnehmen, wird beantwortet durch diese Erfahrung. Und die kann der Herr uns auch heute schenken. Wachstum, Zunahme in der Wirksamkeit des Geistes Gottes. Eben das dürfen für uns nicht schöne Vokabeln bleiben. So gängige Gedanken, die man äußert, sondern eine ganz reale Bitte um eine reale Erfahrung. Der vermag. Dann sehen wir ein weiteres Beispiel oder Merkmal. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, trotz der Drohungen. Die Menge, Vers 32, derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Wir haben eben etwas über das Zusammengehörigkeitsempfinden der ersten Christen gesprochen. Sie kamen zu den Ihrigen. Erstmal ein äußerlich sichtbares Verhalten, was aber Rückschlüsse zulässt über ihr inneres Befinden. Hier wird Licht geworfen auf ihr innerliches Verhalten, was Spuren und Auswirkungen hinterlässt, auch im Äußeren. Ihr Lieben, sie waren ein Herz und eine Seele. Wie kommt man dahin, ihr Lieben? Wir kennen schon in der Welt und manchmal sogar in der Versammlung sind zwei Leute zusammen, hast du drei Meinungen, ne? Nichts mit ein Herz, eine Seele. Aber hier waren sie ein Herz und eine Seele. Das Erfülltsein für Christus, das Empfinden, das geistliche Empfinden auf Christus ausgerichtet und darin alle eins. Eben das ist der Lebensodem des einen Leibes. Wieder die Frage, ihr Lieben. Eine ganz einfache Formulierung. Ein Herz, eine Seele. Zustandsbeschreibung für die ersten Christen. Kennen wir noch etwas davon? Bitten wir den Herrn, dass wir mehr in diese Verfassung hineinkommen, zu seiner Ehre und zum Segen für die Versammlung, für die Gemeinschaft der Heiligen. ein Herz, eine Seele. Ich weiß, das hat nicht lange gedauert, ihr Lieben. Dann hat der Feind das attackiert. Ananias und Sapphira wollte man Glaubenshandeln imitieren zur eigenen Ehre. Ein paar Kapitel weiter, gar nicht viele. Als Satan nicht mehr von außen Druck machen konnte und Ergebnisse erzielen konnte, hat er angefangen, von innen Keile zu treiben, kommt das Murren der Witwen, der hellenistischen Witwen, schafft Unruhe im Inneren. So schnell kann man das verlieren. Es bedarf der geistlichen Pflege vor dem Herrn. Ein Herz, eine Seele. Und das zeigte sich hier in der Gütergemeinschaft der ersten Christen. Sie hatten alles gemein. Keiner sagte, das ist nun mal mein Privatbesitz. Eben diese Gütergemeinschaft, diese materielle Solidarität, das Sorgen füreinander, gerade auch in Zeiten, wo mancher Druck erleben musste und sein Eigentum verloren hat. Denkt an die Hebräer, den Raub ihrer Güter mit Freuden erdulden. Da gab es Bedürftige. Aber wo man Bedürftige sah, war man bereit zu geben. Da war man sogar bereit, Äcker zu verkaufen, wie der Barnabas, und das Geld zu Füßen der Apostel legen, um Bedürftigen zu helfen. Ein völlig neuer Bezug zu materiellen Gütern. Paulus sagt später in Korinthern, ihr seid darin Verwalter. Nicht anhäufen, wie der reiche Kornbauer sich dann am Leben verkalkulieren, sondern mitteilen. Es gab mal in Achaia Gläubige, die haben sogar über ihr Vermögen mitgeteilt. Wie kann man denn sowas machen? Wir müssen nur ein paar Sätze weiterlesen. Sie gaben sich zuerst dem Herrn. Und dann waren sie um uns bemüht. Zuerst dem Herrn geben. Was ich habe, was ich bin, nimm du, Herr, als Opfer hin. Und so ist diese Güterteilung ein besonderes Kennzeichen, auch, dass sie ein Herz, eine Seele waren. Wir haben das nur in der Schrift erwähnt, in der Zeit des Anfangs. Später taucht das nicht mehr auf. Aber was später sehr wohl auftaucht, ich habe das gerade erwähnt, dass wir Rechenschaft geben müssen, wie wir als gute Verwalter mit dem von Gott Anvertrauten gearbeitet haben. Das schon. Und dann haben wir ein letztes Merkmal. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Das ist das Fundament, ihr Lieben, und mit großer Kraft. Jahrzehnte später muss man von einer kleinen Kraft geredet werden. Aber da können Sie sagen, wir sind nicht solche, die keine Kraft haben, aber die Kraftquelle dann dennoch aufsuchten. Philadelphia, mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Ihr Lieben, das war ein Aufleben. Hier sind wir in der Zeit des Anfangs und der großen Kraft, wo Christus als der Auferstandene, der Sieger von Golgatha verkündet wurde. Und dann der Schlusssatz, große Gnade war auf ihn allen. Eben, das ist eine Zustandsbeschreibung, die Gott uns gibt. Große Gnade war auf ihn allen. Alle ein Herz, eine Seele und alle große Gnade auf ihnen. Und von der Quelle der unverdienten Gnade und Güte Gottes haben sie alle restlos viel genommen. Und deshalb wurde ihr Leben auch mit Gnade gefüllt. Und wo Gnade ist, sollen wir wachsen in der Gnade, zunehmen mehr und mehr und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, bis er kommt. Wir kennen das Lied, mehre in uns deine Gnade, dass wir auf dem Pilgerpfade, der zum Ziel führt, wandeln dir zum Ruhm, als dein Eigentum willig und ergeben, dir allein zu lieben. Eben mit dieser Liedstrophe im Herzen wollen Sie unser Beisammensein beenden. Aber wir tun gut, wenn wir das wirklich mit dem gehörten Wort in unser Gebetsleben hineinnehmen.